ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Ich grüße Sie. Der Wahlkampf der Berliner SPD steckt seit dieser Woche in einer echten Krise, nachdem Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hannover gegen SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach bekannt geworden sind. Es geht um ein Vergabeverfahren aus seiner Zeit als Regionspräsident von Hannover. Es gibt noch immer mehr Fragezeichen als Antworten und für Krach gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung. Aber fast täglich kamen neue Informationen hinzu. Aus der landespolitischen Redaktion Sebastian Schöbel mit einer Übersicht.
Am Anfang ging es um eine mysteriöse Spende und den Vorwurf der Vorteilsnahme. Das machte Krach selbst öffentlich, nachdem am Mittwochmorgen die Staatsanwaltschaft Hannover drei Objekte in Berlin und Hannover untersuchte, darunter auch Krachs Wohnung. Ein Unternehmer, der an einem Bieterverfahren in Hannover teilgenommen hatte, soll Krachs SPD eine Spende überwiesen haben. Krach erklärte dazu heute im Interview mit Radio 1 vom RBB.
Es gab diese Spende, die wurde mir vorgelegt, weil der Landesgeschäftsführer das nicht zuordnen konnte. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann sofort gesagt, dass wir diese Spende nicht annehmen können.
Belege für die Rücküberweisung liegen dem RBB auch vor. Die Summe von 9.900 Euro ging an den Spender zurück. Dann aber bestätigte die Staatsanwaltschaft dem RBB, dass es bei den Ermittlungen auch um den Verdacht gehe, dass Krach im Zuge einer Ausschreibung Geschäftsgeheimnisse verraten und die Geheimhaltungspflicht verletzt haben solle.
Beide Vorwürfe, beide Fragen weise ich eindeutig zurück und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass die Ermittlungen ergeben, dass es richtig ist.
Krach hatte schon am Donnerstag betont, er habe in dem Verfahren mit keinem der beiden Bieter, die Ende 2025, Anfang 2026 in Hannover ein altes Klinikgelände kaufen wollten, direkt Kontakt gehabt.
Ich habe mit Bürgermeistern, Fraktionsvorsitzenden aus Regionsversammlung und Rat Kontakt gehabt, mit Abgeordneten, um dieses Projekt voranzubringen. Ich kann aber natürlich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, was dann an Kommunikation dort weitergegeben wurde, an wen auch immer. Das kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur für mich sagen, es hat von meiner Seite keinen direkten Kontakt gegeben.
Für Krach gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Es bleiben aber viele Fragen offen nach dieser denkwürdigen Woche im politischen Berlin. Fragen, die den Wahlkampf der Berliner SPD und ihren einstigen Hoffnungsträger Steffen Krach schwer belasten.
Aus der landespolitischen Redaktion Sebastian Schöbel. Anfang des Jahres wurde ein Fall von einer mutmaßlichen Vergewaltigung einer 16-Jährigen in einem Neuköllner Jugendclub bekannt. Es folgte die Schließung der Einrichtung, heftige Kritik am Umgang der Behörden mit dem Fall und eine Kommission, die einberufen wurde, um herauszufinden, was schiefgelaufen war. Der Vorwurf stand im Raum, aus Rücksicht auf den migrantischen Hintergrund der Beschuldigten habe man den Fall vertuschen wollen. Heute legte die Kommission ihren fast 50-seitigen Abschlussbericht vor. RBB24-Inforadio-Reporterin Juliane Kowalik war dabei.
Für den Vorwurf der Vertuschung konnte die Kommission keine Anhaltspunkte erkennen. Dafür attestiert sie dem Jugendamt Versagen und dem Jugendclub selbst ein fehlendes Kinderschutzkonzept und eine fragwürdige Art, mit dominanten jungen Gruppen und ihrem unangemessenen Verhalten umzugehen. Die Kommission befragte die Mitarbeiter des Jugendclubs, sprach auch mit dem betroffenen Mädchen selbst und einer Handvoll jugendlicher Besucher. Die beschreiben zum Teil eine Atmosphäre, in der gewaltbereite männliche Jugendliche zu selten zurechtgewiesen oder des Hauses verwiesen wurden. So beschreibt es die Kommissionsvorsitzende Dr. Elke Nowotny.
Was ist denn für uns normales pubertäres Verhalten? Was ist für uns eine Grenzüberschreitung? Was ist für uns auch bedrohlich? Weil die haben schon auch reagiert und gesagt, Mädchen, braucht ihr Hilfe? Haben beschrieben, also wenn Jungs sehr eng waren und die Mädchen auf den Schoß gezogen haben zum Beispiel, dass sie auch gegangen sind und die Mädchen aus dieser Situation versucht haben rauszunehmen. Aber es gab nie eine Besprechung dieser Situation und eine Festlegung, wie gehen wir generell damit um im Team.
Der Bericht zeichnet nach, wie das betroffene Mädchen sich einer Mitarbeiterin einer benachbarten Einrichtung anvertraut hat. Das Mädchen berichtet von ihrer mutmaßlichen Vergewaltigung und davon, dass es mit Videoaufnahmen erpresst und weiter bedrängt wird. Die Mitarbeiterin meldete die Vorfälle dem Jugendamt. Dort wurden die aber aber nicht als Fall von Kindswohlgefährdung eingestuft und dementsprechend bearbeitet. Das Jugendamt stellte auch keine Anzeige bei der Polizei, bot dem Mädchen kein eigenes Schutzkonzept an. Meldeketten versagten. Der Fall sei unter Mitarbeitern wie eine heiße Kartoffel hin und her gereicht worden, hieß es. Die Kommission hat in ihrem Bericht auch einige Handlungsempfehlungen formuliert. Von denen werden jetzt schon einige umgesetzt, sagt Sarah Nagel, die aktuelle Jugendbezirksstadträtin von Neukölln, die den Posten Ende des Monats aus persönlichen Gründen aufgibt.
Es gibt einige Dinge, mit denen wir schon angefangen haben, also zum Beispiel der Überarbeitung des Krisenmanagements und auch der Frage Meldekette, das war auch ein Thema, also wer muss wann genau wen informieren, das ist auch was, was wir angegangen sind. Auch das Thema Schulung, ne, dass sozusagen unsere Mitarbeiter auch gut geschult sind.
Offen bleibt weiterhin die Frage, wann das Jugendzentrum in der Wutzki-Allee wieder öffnen kann. Jugendliche hatten angegeben, dass sie ihren Club gern wieder hätten, dass sie sich dort wie eine Familie fühlten. Heute wurde deutlich, dass zunächst ein Schutzkonzept erarbeitet werden muss. Außerdem muss sich das Team neu aufstellen mit klaren Regeln, was bei übergriffigem Verhalten passiert. Auch der Jugendclub selbst muss zum Teil umgebaut werden, um die Jugendlichen besser schützen zu können.
Informationen von RBB24 Inforadio-Reporterin Juliane Kowolek waren das. Der Start Mitte August war ein bisschen holprig, doch dann rollten die ersten Züge. Heute nun wurde der neue Bahnhof Fangschleuse offiziell eröffnet. Hier halten die RE1-Züge direkt am Tesla-Werk in Grünheide. Aber nicht nur für die Menschen, die dort arbeiten, ist das eine wichtige Verkehrsanbindung, wie RBB-Reporterin Jola Jordanradens erfahren hat.
Der RE1 rollt bereits über den Bahnhof Fangschleuse. Zwei Gleise sind schon befahrbar, in beide Richtungen. Auch das große Bahnhofsschild wurde heute enthüllt. Der alte Bahnhof war ein paar hundert Meter weiter entfernt. Alexander Kaczmarek, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für Brandenburg, ist froh, dass die größten Herausforderungen überwunden sind.
In kürzester Zeit ist hier ein ganz neuer Bahnhof entstanden in Fangschleuse. Eigentlich auf der grünen Wiese, vorher waren hier nur Gleise. Und jetzt haben wir einen sehr großzügigen, viergleisigen Personenbahnhof, von denen jetzt zwei Bahnsteigkanten heute in Betrieb gehen, die auch die ausreichende Länge für lange Regionalzüge haben. Und woran wir jetzt noch bauen, ist ein neuer Güterbahnhof, der wird im Dezember fertig sein, der dann den gesamten Güterverkehr hier auf dieser Ost-West-Achse aufnehmen kann.
Der alte Bahnhof konnte nur von kürzeren Zügen angefahren werden. Das ist jetzt anders. Noch ist der neue Bahnhof allerdings eine ziemliche Baustelle. Bagger schippen Sand von A nach B, Bauarbeiter sind vor Ort und Menschen in gelben Westen koordinieren das Riesenprojekt. Was schon steht? Die zwei Gleise, der Bahnhofsvorplatz, der Busbahnhof und Parkplätze. 16.000 Reisende pro Tag sollen hier künftig unterwegs sein. Arne Christiani, Bürgermeister der Gemeinde Grünheide, betont, wie wichtig der neue Bahnhof ist.
Das ist ja nicht bloß ein Bahnhof für den Kessler, sondern ist ja natürlich auch der große Pendlerbahnhof, weil ja viele Reisende Richtung Frankfurt oder Richtung Berlin auch hier aus der Region unterwegs sind und auch mit den Parkmöglichkeiten, mit den ÖPNV-Möglichkeiten. Das gesamte Konzept wird dann insgesamt stimmig sein. Und ich merke jetzt schon jeden Tag, dass das Parkdeck immer stärker angenommen wird. Also das heißt, dass auch die umliegende Bevölkerung die Möglichkeit nutzt, von hier jetzt mit dem Zug zu fahren.
Ende Dezember sollen alle Bahnsteige fertig sein. Auch für den Güterverkehr. Der Güterbahnhof soll dann perspektivisch 2400 Lkw-Fahrten pro Tag ersetzen. Das Projekt kostet insgesamt rund 260 Millionen Euro. Der Hauptteil kommt vom Bund. Mit einem Schmunzeln wurde hier heute aber auch immer wieder betont, wie schnell das alles ging. Hoffen wir, es geht auch mit den weiteren Bauvorhaben mindestens genauso schnell weiter.
Der neue Bahnhof Fangschleuse ist heute offiziell eingeweiht worden, Jola Jordan berichtete. Die Stadt Potsdam hat ihr überarbeitetes Verkehrskonzept 2040 vorgestellt. Wahnsinnig viel zu lesen, wahnsinnig viel Text und Grafiken. Im Kern geht es aber darum, Autos sollen in Potsdams Innenstadt immer weniger eine Rolle spielen. Dafür soll der Fahrradverkehr weiter gestärkt werden. Geht das auf? Felix Moniak hat sich mit dem Konzept beschäftigt.
Eine Fahrradbrücke über die Havel von Potsdam West auf Hermannswerder. Das ist einer von insgesamt 70 Vorschlägen für eine Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in der Stadt. Neu ist die Idee nicht, Norman Niehoff vom Fachbereich Mobilität sagt.
Die Brücke vom Hermannswerder zum Kiewit, also als Ersatz zur Fähre, die es dort gibt, hat den Ursprung eigentlich in 2019, wo wir mit einer Machbarkeitsstudie gezeigt haben, welche Alternativen bestehen.
Eine weitere ist über den Weißen See geplant, um das neue Viertel Krampnitz für Fahrräder anzubinden. Dort wachse die Stadt, so Niehoff, ein Fokus bei der Stadtplanung. In der Innenstadt soll vor allem der Autoverkehr zurückgedrängt werden. Philipp Otto vom ADFC in Potsdam sagt,
Erstmal ist gut, dass die Stadt Potsdam auch das Fahrradfahren bzw. als Fahrradstadt jetzt Potsdam weiter betrachtet und da entsprechend die Maßnahmen auch hauptsächlich dran orientieren will. Kritikpunkte gibt es diverse. Also das heißt, wir haben natürlich da Möglichkeiten wenig ausgeschöpft. Also die Vision für Potsdam wird auch nicht weiter groß weiter verfolgt.
Beispiel: die zentrale lange Brücke am Hauptbahnhof. Sie muss neu gebaut werden. Jahrelang drohen dort massive Verkehrsprobleme. Ein neuer Fahrradweg von Babelsberg entlang der S-Bahn-Gleise und über die bestehende Havelbrücke der Eisenbahn kann laut Otto enorm helfen. Mit relativ geringen Mitteln wäre so viel möglich. Dieser Fahrradweg aber fehlt im Konzept.
Felix Moniak über das überarbeitete Verkehrskonzept 2040 in Potsdam. Es wird jetzt weiter in den politischen Gremien beraten, bevor es in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht wird.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Joanna Ratajczak und Silja Sudke. Die Geschichte der Menschheit erklärt an einem Garten. Lutz Sebke ist Landschaftsarchitekt in Pelitz. Hier in dem kleinen Örtchen in der Uckermark hat er einen außergewöhnlichen Garten geschaffen. Ein grünes Museum quasi mit drei Arealen. Betritt man das erste, sieht man ganz klare Strukturen. Gerade angelegte Wege, strenge angeordnete Kräuter- und Obstbeete, Bäume und Büsche in runde Form geschnitten. Dieses Areal steht unter dem Motto Kontrolle, erklärt Lutz Sebke.
In diesem Gartenteil, in dem wir uns hier befinden, da ist es so ein bisschen das vom Neandertalertum bis zum Mittelalter ungefähr, ja, wo wir noch Angst vor der Natur hatten. Da war es draußen in der Wildnis wirklich gefährlich. Also da liefen halt Wollnashörner und Mammuts und Bären und Wölfe rum. Und man war froh, wenn man Ordnung geschaffen hat, wenn man Kontrolle hatte über die Natur. Deswegen ist es wichtig, dass hier alles so in runden Form ist, kontrolliert, alles überschaubar.
Der 56-jährige Landschaftsplaner verwendet auf seinem Margaretenhof ausschließlich Pflanzen, die aus der unmittelbaren Umgebung stammen bzw. dort natürlich vorkommen. Die enge und strenge Anbauweise des ersten Areals lässt der Besucher mit Betreten des zweiten hinter sich. Feste Wege gibt's hier nicht, gelaufen wird auf Grasflächen. Hier geht es darum, zu beobachten. Neugier ist die Überschrift und für diesen Teil seines Outdoor-Museums hat sich Lutz Sebke seine Umgebung zum Vorbild genommen.
Also das ist quasi eine Miniatur-Uckermark, was wir hier sehen. Also wir stehen jetzt hier zum Beispiel auf so einer gedachten frischen Wiese von dem Urstromtal. Die schließt dann an in so einen Rinnensee, vielleicht ist es auch ein kleiner Bach, jedenfalls gibt es da Wasser. Und auf der Seite haben wir die Endmoränenlandschaft mit Steppenrasen. Und das sind alles Sachen, die sind hier in der Umgebung gesammelt und ausgesät worden, ganz einfach. Also da ist nichts gepflanzt, sondern das ist einfach ausgesät. Und seit Jahren macht es hier so, was es möchte.
Schilf, Blüten in allen Farben und Formen, wilde Sträucher links und rechts der Wiese. Lutz Sebke räumt hier so wenig wie möglich auf. Hier darf die Natur vieles selbst erledigen.
Und tatsächlich ist das so ein bisschen mein Herzensstück auch, weil das ist halt modern, zeitgenössisch und ich liebe das halt, wenn Natur irgendwie eigendynamisch Sachen macht.
Im dritten Teil des Gartens dann schaut Lutz Sebke in die Zukunft. Vertrauen ist das Motto. Hier gibt es keine Wege, keine Gehflächen. Alles wächst komplett wild. Der Landschaftsplaner steht zwischen teilweise mannshohen blühenden Pflanzen.
Dass wir als Menschen so Wildnis schön finden können. Ne? Das ist eine neue Entwicklung und die haben, glaube ich, auch noch nicht alle mitgemacht, diese Entwicklung. Also es gibt viele, die sagen, oh Gottes Willen, das ist mir viel zu chaotisch hier alles und verstehe ich alles nicht. Aber in der Form, wie wir quasi immer mehr Natur zerstören, desto mehr Leute haben Mitleid mit der Natur. Und mit etwas, mit dem ich Mitleid habe, da freue ich mich, wenn ich wahrnehme, wie es doch Kraft hat, also wie es sich heilen kann, wie es aus sich selbst heraus wieder was Neues entwickeln kann.
Dieser besondere Museumsgarten des Margaretenhof in Pelitz steht offen, sodass Interessierte dort selbstständig schlendern und sich umschauen können.
Und zweiter Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie mögen es auch mal ausführlich mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge in der ARD Sounds App.